Viertens. Der Gebets- und Leidenskampf. Mission ist ein Angriff auf die geistige Macht der Finsternis. Die Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, äußern sich sichtbar durch theologische, methodische und zwischenmenschliche Probleme. Dahinter stehen jedoch geistige Mächte, die wir mit unseren Augen nicht sehen können. Geistige Mächte müssen mit geistlichen Waffen bekämpft werden. Ohne Gebet wird Mission darum niemals fruchtbar sein. In vielen Fällen ist Gebetlosigkeit die Ursache für blockierte Mission. Welche Rolle spielt das Gebet in der Mission? Wie kann es erfolgreich eingesetzt werden? Erstens, das Gebet als Grundlage eines ansteckenden geistlichen Lebens. Ein lebendiger Christ ohne Gebet ist undenkbar, denn Beten ist das Atmen der Seele. Es ist ein Reden mit Gott wie mit einem Freund. Das Gebet ist der Schlüssel in der Hand des Glaubens, der die Kammern des Himmels öffnet. Die Bibel berichtet durch unzählige Beispiele von der Macht und der Wirkung des Gebets.
Moses erbetete den Durchgang durch das Rote Meer. Josua betete, dass die Mauern von Jericho fielen. David besiegte den Riesen Goliath durch Gebet. Elia betete, dass Feuer vom Himmel fiele. Elisa betete, dass Eisen schwimmen sollte. Esther verwandelte durch ihr Gebet ein mörderisches Dekret in einen Sieg. Daniels Gebete verschlossen den Rachen der Löwen. Jesu Gebet verwandelte Wasser in Wein, schäumende Wellen in einen stillen See, Dämonenbesessene in gesunde Menschen. Seine Gebete riefen Lazarus nach 4 Tagen aus dem Grab zum Leben zurück. Zuletzt haben Gebete Petrus und Jakobus, Johannes und Paulus mit hunderten anderen Sündern in Heilige umgewandelt. Welche Beweise haben wir zur Verfügung? Welch große Beweislast für die Möglichkeit und die Kraft des Gebets ist doch vorhanden.
Es waren Gebete allein im Zimmer, Gebete in Gruppen zu zweit oder dritt, Gebete von großen Versammlungen unter Fasten, welche diese Dinge bewirkten. Es waren Gebete in Form von lauten und stillen Bitten unter Tränen auf den Knien oder mit erhobenen Händen, liegend oder stehend. Wo man mit großem Ernst Gottes Eingreifen erflehte, geschahen kleine und große Wunder. Die Funktion des Gebets kann man nicht in alle Einzelheiten erklären, aber Beten funktioniert. Millionen von betenden Christen bezeugen es. Meist wird Gebet in erster Linie als geistliches Instrument zur Befriedigung der vielfältigen persönlichen Bedürfnisse betrachtet. Dazu dient es gewiss auch, aber Gebet ist mehr als das. Es ist auch ein unverzichtbares Instrument für die christliche Mission. Das trifft vor allem auf die Fürbitte zu. Im Leben und Wirken von Jesus und seinen Jüngern durchdrang die Fürbitte alles, was sie sagten und taten. Eines der längsten überlieferten Gebete Jesu, das hohepriesterliche Gebet, war ein Fürbittegebet. Das Missionsfeld des Apostel Paulus war von einem Netz von Gebeten durchzogen. Paulus betete für die Neubekehrten und bat diese wiederum, für ihn zu beten, damit er das Evangelium ungehindert verkünden konnte. Für die Apostel war Fürbitte genauso wichtig wie der Verkündigungsdienst. Gebet kann niemals vom Rest des Missionsdienstes getrennt werden. Fruchtbare Mission ist von Anfang bis zum Ende von Gebet getragen. Wie sieht es heute damit aus? Wir begegnen heute kaum dämonenbesessenen Menschen, aufgebrachten Massen, gelähmten Bettlern und giftigen Schlangen. Hingegen haben wir mit unzähligen Bogen Papier, mit endlosen Sitzungen, zahllosen E-Mails und Telefonaten zu kämpfen. Dabei wird das Gebet oft an den Rand des Programms gedrängt und zur Etikette einer geistlichen Sitzung degradiert. Damit verliert nicht nur das Gebet, sondern auch der Missionsdienst seine verändernde Kraft. Wenn Gebet wichtig ist, kann man die Gebetszeit nicht ohne Folgen reduzieren. Für erfolgreiche Seelengewinner sind mehrstündige Gebetszeiten die Regel. Gebetsbücher, Fastenzeiten und Gebetsnächte gehören zu ihrem Grundwerkzeug. Eine der ersten Lektionen, welche Gott seinen Jüngern auf dem Weg zu einem missionarischen Lebensstil beibringen möchte, ist das ernste, ausdauernde Gebet. Wer sich entscheidet, Gott und seiner Mission zu dienen, wird immer wieder eine große Hilflosigkeit erleben. Gottes Mission wird niemals risiko- und angstfrei sein. Nur wer den Ausweg im Gebet sucht, statt in der Flucht in eine größere Komfortzone, wird erleben, wie Gott seine Bemühungen fruchtbar macht. Durch das Gebet haben wir das entscheidende Mittel in der Hand, Enttäuschungen positiv zu bewältigen, offene Türen zu erkennen und Menschen zu einer Entscheidung zu führen. Folgende Gleichung ist einfach, aber wahr. Wer einen fruchtbaren Missionsdienst sucht, muss ein intensiveres Gebetsleben führen. Dieses Prinzip gilt auch für missionarische Gemeinden. Missionarische Erneuerung ist nicht in erster Linie abhängig von Plänen, Analysen und Strukturen, sondern von betenden Christen. Sterbende Gemeinden beginnen neu zu leben, wenn Gebetszellen entstehen. Menschen stellen sich freiwillig zum Dienst zur Verfügung, wenn gebetet wird. Kein Programm kann diese Wirkung entfalten, was Gebet bewirken kann. Das Gebet sollte deshalb im Zentrum jeder geistlichen Versammlung, jedes Gottesdienstes und jeder Sitzung stehen. Ganz egal, wie gut eine Gemeinde organisiert ist, lehrmäßig korrekt glaubt, Stunden an Einsatz leistet, Gebet mobilisiert das entscheidende Element, damit Menschen für Christus gewonnen werden. Joe Aldrich, ein Evangelist, schreibt:
Ich bete regelmäßig für Fremde auf der Straße, wie auch heute Morgen. Ich sah eine Frau Anfang 20, die aber doppelt so alt aussah. Ganz offensichtlich ging es ihr nicht gut und sie brauchte Gott. Ich konnte nicht anhalten, aber ich flehte Gott an, ihr jemanden über den Weg zu schicken, der ihr den lebendigen Gott nahe bringen kann. Ich tue dies, weil Gott mir einen Blick für solche Menschen gegeben hat, sowie eine Last für sie zu beten. Ich erlebe in meinem evangelistischen Dienst auch Dürreperioden. Bei verschiedenen Gelegenheiten habe ich Gott gebeten, mir einen Menschen mit vorbereitetem Herzen über den Weg zu schicken, und dies ist auch ein paar Mal in 24 Jahren passiert. Für mich ist das immer eine große Freude und Bestätigung.
Gebet ist nicht nur eine Option in Gottes Mission. Es ist unverzichtbarer Bestandteil seiner Mission. Satan geht wie ein brüllender Löwe umher. Er weiß, dass seine Zeit beschränkt ist. Wer sich missionarisch betätigt, ist dabei, seine Wirkungszeit zu verkürzen, da ja auf diese Weise das Kommen Jesu beschleunigt wird. Darum spürt ein missionarischer Christ mehr als andere Menschen die Wut Satans. Das zeigt sich besonders vor einer evangelistischen Bemühung. Je näher der Anlass rückt, desto mehr erlebe ich oft Krisen und Schwierigkeiten. Wenn die Arbeit und die Verständigung andernfalls reibungslos funktionierten, mit Beginn eines Missionsprojektes entstehen eine unglaubliche Anzahl Missverständnisse, Verletzungen, Zwischenfälle. Oft erreiche ich dabei irgendwann den Punkt völliger Entmutigung. Am Ende komme ich immer wieder zur Überzeugung, wenn es nach meinem Willen gegangen wäre, hätte ich längst aufgegeben. Dass etwas Gutes daraus geworden ist, war eine Frucht des Gebets und der Treue Gottes. Um gegen den Geist der Finsternis und des Säkularismus erfolgreich missionarisch tätig sein zu können, braucht es mehr als gute Methoden. Es braucht vor allem größere Ernsthaftigkeit im Gebet. Wir haben, wie die Jünger Jesu, auch einen Dämonen auszutreiben und schaffen es nicht. Die Antwort Jesu ist mehr und intensiveres Gebet mit Fasten. Wir müssen unbedingt den intensiven Gebetskampf aufnehmen, wenn wir aus der Sackgasse der Mission herausfinden wollen. Gebet ist Evangelisation. Gebet ist aber nicht nur ein Mittel, um evangelistische Anstrengungen gemeindeintern zu begleiten. Ich bin überzeugt, dass es eine der entscheidenden Missionsmethoden ist, um die Menschen draußen zu erreichen. Einige Beispiele sollen das verdeutlichen. An einer Missionskonferenz gingen einige Studenten auf die Straße und von Haus zu Haus. Sie baten die Menschen, ihnen Gebetsanliegen zu nennen, für die sie beten wollten. Die Reaktion der Leute war erstaunlich. Viele Leute öffneten ihr Herz und reagierten positiv. Ein sehr gutes Werkzeug, um mit Menschen in Kontakt zu treten, ist die Meinungsumfrage. nach einem Gespräch über die Sorgen und Befürchtungen der Menschen, wird vor dem Abschied ein einfaches Fürbittegebet gesprochen. Ich habe erlebt, wie Menschen nach diesem Gebet zu Tränen gerührt weitere Kontakte wünschten. Das Gebet öffnete ihre Herzen. Selbst auf der Straße ist es möglich, Menschen zu beten. Ein Bruder erzählte mir, dass er nach einem Gespräch mit einer Passantin gebetet hatte. Tief gerührt berührte sie seine Arme und sagte mit Tränen in den Augen: „Das tat so gut. Danke für Ihr Gebet.“ Eine Frau, der ich eine bestellte Bibel brachte, reagierte zuerst sehr reserviert. Vor dem Abschied sprach ich ein kurzes Segensgebet für sie. Nach diesem Gebet war sie wie verwandelt und hätte mich sogar zu einem Tee eingeladen, wenn sie dafür Zeit gehabt hätte. Das Gebet mit und für die Mitmenschen ist ein entscheidendes Verbindungsglied zu ihren Herzen. Laut Untersuchungen beten 37% der 16- bis 35-jährigen Schweizer jeden Tag. In der Altersgruppe der 36- bis 55-Jährigen sind es 41%. Unter den 56- bis 75-Jährigen beten sogar 59% jeden Tag. Eine andere Untersuchung hat festgestellt, dass 53% der Protestanten und 66% der Katholiken wöchentlich beten. Das bedeutet, dass die meisten Leute an das Gebet glauben. Das Gebet ist somit eines der besten missionarischen Anknüpfungspunkte für Menschen in der säkularen Gesellschaft. Darum ist es nicht erstaunlich, dass Gebete an der Tür oder auf der Straße, an der Arbeit oder am Telefon die Herzen der Menschen für das Evangelium öffnen. Seit ich das entdeckt habe, bete ich bei jeder sich bietenden Gelegenheit mit Menschen. Es braucht jedoch Mut in einer Gesellschaft, in der Religion Privatsache ist, offen zu beten. Aber wenn wir diesen Mut nicht aufbringen, werden wir nichts erreichen. Der erste Schritt auf den Weg zu einer fruchtbaren Mission ist, unsere Gebete aus dem Gefängnis unseres Herzens und unserer Gemeinden in die Welt hinauszutragen. Wir müssen den Leuten zeigen, dass es nicht nur betende Heuchler, sondern liebende Fürbitter gibt.
Wenn ein Mitarbeiter ein Gebet in der Familie spricht, die er besucht, werden die Herzen der Menschen bewegt, wie sie nicht durch ein öffentlich in der Versammlung gesprochenes Gebet bewegt würden. Engel Gottes betreten den Familienkreis mit ihnen, und die Gedanken der Hörer sind vorbereitet, das Wort Gottes zu empfangen.
Gebet für die Weltmission. Das Fürbittegebet braucht aber nicht nur auf unseren Wirkungs- und Bekanntenkreis beschränkt zu werden. In einer globalen Gesellschaft eröffnen sich uns mit einer gewissen Systematik globale Möglichkeiten. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, Menschen und Anliegen, denen ich begegne und die mir der Heilige Geist als Gebetslast auferlegt, in ein Gebetsbüchlein einzutragen. Dazu gehören folgende Personengruppen: unbekehrte Menschen in der Gemeinde, Verwandte und nahestehende Freunde, Behörden und Verantwortungsträger, unerreichte Menschengruppen, unerreichte Völker und Nationen. Lebendige Fürbitte funktioniert nur, wenn ständig neue Informationen und Gebetsanliegen über diese Personen zukommen. Für unerreichte Völker und Menschengruppen gibt es hilfreiche Bücher und Webseiten mit vielen Informationen. Es ist unmöglich, für die ganze Welt im Einzelnen zu beten, aber es ist möglich, für die Mitarbeiter, für das Quartier oder das Dorf, in dem wir wohnen, zu beten. Die Leitung unserer Gemeinschaft lädt die Gemeindeglieder ein, unerreichte Völker und Regionen als Gebetsprojekte zu adoptieren. Dafür kann man also konkret beten. Bete also, dass Gottes Vorsehung Türen öffnet, damit die Menschen christliche Radiosendungen hören oder Fernsehsendungen sehen. Bete, dass diese Menschen durch Gottes Vorsehung mit einem Missionar in Kontakt kommen, der ihnen das Evangelium nahebringen kann. Gründe einen Missionsgebetskreis für eine bestimmte Region, ein Quartier, ein Volk oder eine Nation. Bete, dass christliche Literatur und Bibeln zu diesen Menschen gelangen. Bete, dass Gott dir zeigt, wie du noch stärker für diese Menschen wirken kannst, die dir am Herzen liegen. Über das Internet kann man sehr leicht zu vielen Informationen gelangen, die das Beten anregen. Das Joshua-Projekt hat für jedes unerreichte Volk ein Gebetsprofil erstellt. Bücher von Patrick Johnstone, zum Beispiel Gebet für unerreichte Völker, sind dabei ebenfalls sehr hilfreich. Es gibt Webseiten, die ausschließlich dazu dienen, betende Christen miteinander zu verbinden und zu motivieren. Wenn die Gemeindeglieder eines Tages beginnen, Gebetswebseiten einzurichten und Bücher über das Beten für die Mission erscheinen, dann wird der Durchbruch nicht lange auf sich warten lassen. Wer anfängt, systematisch für Menschen zu beten, muss nicht warten, bis ihn jemand als Missionar anstellt. Er ist in diesem Augenblick ein Missionar. Die Strategie des Leidens. Das gesellschaftliche Umfeld lehrt uns von Kind auf, dass das Leben packt, wer erfolgreich und finanziell wohlsituiert ist, wer geehrt und zitiert wird und im Wesentlichen schmerzfrei durch das Leben gleitet. Dabei vergisst man als Wohlstandsbürger nur zu schnell, dass Christus nachfolgen nicht Zuckerschlecken, sondern oft Wundenlecken bedeutet. Jesus zu dienen heißt, oft für Jesus zu leiden. Jesus war zwar bei vielen Menschen beliebt, aber sein Leben war in ständiger Gefahr. Er wurde misstrauisch ausgefragt, verhört, bedroht, versucht, bis er schließlich verraten, gefangen und getötet wurde. Es ist schwer zu verstehen, wie er diesen Leidensdruck aushalten konnte. In der Öffentlichkeit zeigte er innere Gelassenheit und Sicherheit. Er besaß eine feste innere Überzeugung, dass alles in Gottes Händen lag. Er hatte eine verfolgungssichere Mentalität entwickelt, die ihn auch dann glauben ließ, wenn alles äußerlich nach Versagen aussah. Seine Jünger zeigten nach Pfingsten ähnliche Eigenschaften. Sie konnten sich nicht hinter massiven Kirchenmauern oder in missionarischen Hauptquartieren verbergen. Wie Freiwild konnten sie jederzeit gejagt werden. Sie besaßen keine einflussreichen Gönner. Sie kannten keine Menschenrechtskommissionen. Jesus hatte ihnen ohne Umschweife vorausgesagt, was ihnen blühen würde.
Aber vor diesem allen werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und werden euch überantworten den Synagogen und Gefängnissen und euch vor Könige und Statthalter führen, um meines Namens willen.
Die ersten Christen betrachteten Verfolgung als normaler Bestandteil ihres Lebens. Paulus schreibt an Timotheus:
Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind in Antiochia, in Ikonien, in Lystra. Welche Verfolgungen ertrug ich da? Und aus allen hat mich der Herr erlöst. Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung erleiden.
Verfolgung schadete der Mission nicht. Sie förderte die Ausbreitung des Evangeliums.
Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemandem als allein den Juden.
Leiden ist gemäß dem Apostel Paulus nicht nur eine unangenehme Nebenwirkung der Mission, sie ist Bestandteil des Auftrags, den Jesus seinen Jüngern gab.
Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Aus diesem Grund leide ich dies alles, aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube, und ich bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag.
Am 11. September 2001 zerstörten Terroristen das World Trade Center in den USA. Der Schmerz über diese Katastrophe ließ das normale Leben zusammenbrechen. Jeder war mit der persönlichen Bewältigung und Linderung der Schmerzen beschäftigt. Nur die Feuerwehr und die Polizei nicht. Sie ließen sich das Leiden nicht anmerken und stürzten sich unter Lebensgefahr auf den Katastrophenherd. Sie erduldeten Schmerzen. Einige bezahlten ihren Einsatz sogar mit dem Leben. Sie hatten einen höheren Auftrag. Sie lebten nicht für ihre persönliche Sicherheit und ihr Wohlergehen. Der Schutz und das Wohl ihrer Mitbürger war ihnen wichtiger. Dieses Beispiel zeigt, worum es im Glauben geht. Das Christentum ist keine Plattform für ein ruhiges, sicheres Leben. Wer den Missionsauftrag ernst nimmt, hat einen höheren Auftrag, als Leid und Schmerz um jeden Preis zu vermeiden. Jünger Jesu haben am Leiden keinen Gefallen. Doch ohne das Bewusstsein, dass die Friedensbotschaft Leiden zur Folge haben wird, ist ein Missionseinsatz zum Scheitern verurteilt, weil es bittere Enttäuschungen geben wird. Wer auf dieser Welt Sicherheit, Wohlergehen und ein möglichst schmerzfreies Leben sucht, der sollte lieber kein missionarischer Christ werden. Wer aber glaubt, dass Christus gelitten hat, gestorben und auferstanden ist, den werden Leiden nicht vor dem Auftrag zurückhalten, Menschen unter großen Opfern für Christus zu gewinnen. Er wird es als Teil seines Auftrags auf sich nehmen. Gott ist Liebe. Liebe kämpft mit überzeugenden Worten und mit guten Taten, um die Herzen der Menschen zu gewinnen. Wenn jedoch alles gesagt ist und alles getan ist, was in Liebe gesagt und getan werden kann, dann kommt die dritte Dimension der Liebe auf den Plan, das Leiden. Leiden ist Gottes höchstes, unwiderlegbares Mittel im Kampf gegen das Böse. Gegen das unschuldige Leiden der Kinder Gottes hat Satan kein Argument. Vor dem Hintergrund unschuldig leidender Christen erscheint seine Bosheit im grellsten Licht. Als der Hauptmann und der Schächer am Kreuz den leidenden Jesus sahen, gingen ihnen beiden die Augen auf. Durch seine Leiden erkannten sie Gottes Sohn. Tausende von Menschen sind durch alle Jahrhunderte hindurch zum Glauben gekommen, weil sie das Leiden der Märtyrer gesehen haben. Das Blut der Märtyrer ist der Same des Evangeliums, sagte Tertullian. Nicht starke Worte, nicht gewaltige Taten, nicht hochattraktive Veranstaltungen gewinnen die meisten Menschen für Jesus. Wenn Gottes Boten in ihrem Dienst Leiden, Opfer und Tod mit Freuden tragen, werden die Augen der Ungläubigen für die große Kraft der Liebe geöffnet. Leiden, nicht feiern, ist zumindest hier auf Erden die höchste Form des Gottesdienstes. Kurz vor Jesu kommen, lässt Gott eine weltweite Trübsal über die Christenheit kommen. Warum? Nicht um uns sinnlos zu quälen, sondern um der Welt auf diese Weise einen letzten unwiderlegbaren Beweis der Kraft der Liebe Gottes zu geben. Das Leiden der Kinder Gottes hat ein missionarisches Ziel. Es ist der höchste Dienst, den sie Gott weihen können. Heute versucht Jesus seine Nachfolger, durch kleinere Trübsale auf diese Zeit vorzubereiten und die Leidenstoleranzgrenze hinaufzusetzen. Das Maß des Leidens, das wir ertragen können, ohne am Glauben und an uns selbst zu verzweifeln, sagt etwas über die Stärke und Reife des Glaubens aus, den wir besitzen. Er sagt aber auch etwas über die Kraft unseres Zeugnisses aus. Im Konzil von Nicäa trafen sich 318 Delegierte der christlichen Gemeinde. Von ihnen hatten angeblich mehr als 300 Delegierte ein Auge oder eine Hand verloren. Viele andere hinkten, weil ihr Bein durch brennendes Eisen oder eine andere Folterung gelitten hatte. In den frühen Zeiten der Christenheit war durchstandenes Leiden ein Markenzeichen erprobten Glaubens. Im Jahr 1988 erhielt der deutsche Evangelist Ulrich Parzani eine Medaille von der Regierung für seine außerordentlichen Leistungen im Bereich der Jugendarbeit in Deutschland. In seiner Dankesrede meinte er, »Mein Boss, Jesus Christus, hat man gekreuzigt. Ich werde geehrt. Was habe ich falsch gemacht?« Danken wir Gott, wenn er uns gute Zeiten beschert. Aber danken wir ihm auch, wenn er uns Schweres tragen lässt. Eines Tages, so wird berichtet, besuchte der anglikanische Bischof von Madras Travancore. Er wurde dort mit einem kleinen Mädchen bekannt gemacht, das Kinderapostel genannt wurde. Sie hatte diesen Titel durch ihren Eifer erworben, womit sie mit anderen über ihren Glauben redete. Sie hatte dadurch mehrere ihrer Freunde für den Glauben gewonnen. Als Folge davon hatte sie unbeschreibliche Verfolgung und Leiden zu ertragen. Ihr Gesicht, ihr Rücken und die Arme zeigten Spuren von Verletzungen und Schlägen. Als der Bischof sie ansah, wurde er zu Tränen gerührt. »Mein Kind«, sagte er, »wie konntest du das aushalten?« Sie sah ihn überrascht an und sagte, »Mein Herr, leiden Sie denn nicht gern für Christus?«